Tonartencharakteristik. Tonartencharakteristiken haben nur für wenige Komponisten, aber für manche ausführende Musiker eine Mystik, die nahe an Religiosität vorbeischrappt. Ich habe unter anderem alte Musik studiert und behaupte zu wissen, wovon ich rede. Und was ich von der Sache halte, klingt schon im polemischen Artikel mitteltönig, mittelprächtig und etwas Polemik an. Hier eine wissenschaftlichere Herangehensweise ans Thema. Nicht, dass ich da unwissenschaftlich gewesen war, aber naja. Fangen wir lieb an. Es geht darum, dass zum Beispiel D-Dur für Freude, Fest und Heldentum stehen soll. F-Dur für die Hirten. Das berühmteste Beispiel ist hier die Sinfonie Nummer 6 in F-Dur Opus 68, die Pastorale von Beethoven. Interpretationen von Tonarten stehen im Chorgesang aber nicht derart im Vordergrund, wie sie es im Instrumentalbereich tun. Dies hat zum einen etwas mit den Klavierstimmungssystemen zu tun, zum anderen mit den instrumentenspezifischen Ambitusgrenzen und demgegenüber dem großen relativen Ambitus der Randlagen im Chor. Ist doch klar, so ist eine Geige in der Tiefe auf das kleine G beschränkt. Punkt. Tiefer kann eine Geige nicht spielen, außer man schreibt eine Skordatura, ein Umstimmen der Saiten vor. Ein Komponist muss sich bei der Komposition einer Violinsonate also bewusst sein, dass er in der Tonart F-Dur niemals ein kleines F, das heißt eine leere Saite, spielen lassen kann. Er wird also gezwungen sein, G-Dur zu verwenden, wenn er diesen tiefsten Grundton nutzen möchte. Dazu wirst du am Schluss etwas in der Grundregel 1 hören. Im Gesang gibt es diese Einschränkung im Ambitus einer Terz nicht. Bei Sängern gibt es ideale Extremtöne. Ein Sopran sollte im Laienchor nur bis zum F1 in die Tiefe singen müssen. Er kann aber auch bis zum D1 singen. Somit sind im Chor keine Tonarten ausgeschlossen, ergo auch keine Tonarten erzwungen. Aus diesem Grund wirst du in der klassischen Literatur nur wenige A cappella-Chorwerke finden, die mehr als 3 Vorzeichen haben. Schlicht, weil es das Lesen erschwert und keinen Mehrwert darstellt. E-Dur und F-Dur sind bei gleichem Kammerton klanglich de facto gleich. Nur in spätromantischen Werken gibt es selten auch im A cappella-Chor viele Vorzeichen. Dort, aber auch davor, kommen diese meistens nur durch Modulationen zustande. Und natürlich werden sie bei instrumental begleiteten Stücken eingesetzt, wo der Chor eventuell nicht im Vordergrund steht oder ein bestimmter Orchesterklang nur durch viele Vorzeichen erzeugt werden kann. Da Tasteninstrumente in Ermangelung eines Stimmgerätes bis ins 20. Jahrhundert nicht gleichschwebend gestimmt werden konnten, mussten Stimmwege erdacht werden, die über relative Tonabstände jeden Ton der Oktave verhältnismäßig reinstimmen konnten. Nochmal, die Klaviere von damals verstimmten regelmäßig und du musstest das Instrument selbst stimmen und das ohne Stimmgerät. Das, was jetzt folgt, ist im Vorlesen etwas spröde, aber ich lege dir ans Herz, bis zum Schluss zu warten, damit du verstehst, warum Tonartencharakteristiken begründeter Blödsinn sind. So wie im Folgenden hat dir das noch keiner nahegebracht und du kannst dann informiert entscheiden. So, also wir sind jetzt nun der Dorfschullehrer und müssen unseren teuer erstandenen Hammerflügel selbst stimmen. Willst du ihn mitteltönig über C1 stimmen, wie es damals gemacht wurde? Nochmal, ohne Stimmgerät geht das so. Man stimme die ersten 4 Schritte des Quintenzirkels C, G, D, A über C so, dass die Quinten so sehr verkleinert und die Quarten ebenso zu groß sind, dass die Terz C, E rein und höchstens etwas größer als rein ist. Das heißt, um das Viertel des pythagoreischen Kommas zu kleine Quinten. Nun stimme man die Terzen G, H aufwärts, G, S abwärts, D, Fis aufwärts, D, B abwärts und die Oktave B, B' aufwärts, A, F abwärts und die Oktave A' A abwärts, A, Cis aufwärts, E, Gis aufwärts. Natürlich im Hören zu schnell, um es jetzt sinnvoll nachzuvollziehen. Im Lesen ist es auch nicht einfacher zu tun, umso schwerer. Aber jahrhundertelang Standard. Im Folgenden nun die von Andreas Werkmeister, der von 1645 bis 1706 gelebt hat, erdachte und heute gern verwendete Werkmeister 3. Die hat mich schon immer irritiert, die ist dermaßen unpraktisch zu stimmen, aber wie gesagt, heutiger Standard. Man stimme die ersten 4 Schritte des Quintenzirkels, C, G, D, A, über C, so wie in der mitteltönigen Stimmung. Die Quarte A, E soll rein gestimmt werden. Man prüfe, ob die Terz C, E nicht viel größer sei als die in der Mitteltönigkeit. Man braucht also ein zweites Klavier. Nochmal, man soll überprüfen, dass die Terz CE nicht viel größer ist als in der Mitteltönigkeit. Wie denn? Die Quinte EH soll nun reingestimmt werden. Man prüfe, dass die Terz GH sauber genug klingt. Also ungefähr, ne? Sauber genug. Die Quarte H-Fis soll um ein Viertel pythagoreisches Komma zu hoch gestimmt werden. Die restlichen Quinten Fis, Cis, Gis, Dis, B, F, C stimme man nun rein. Nutzt man heute, man hat ja ein Stimmgerät. Aber nochmal, der Sinn hat sich mir nie erschlossen. Die meisten Stimmanweisungen sind theoretische Wege, der gleichschwebenden Stimmung nahe zu kommen und damit der Möglichkeit, alle Tonarten gleich gut spielen zu können. Spoiler für den Schluss, das kann ein Chor. So, die einzige praktische Stimmanweisung ist meiner Meinung nach die von Johann Philipp Kirnberger, der 1721 bis 1783 lebte und hier die sogenannte Kirnberger 2. Ich habe sie kennengelernt durch einen wunderbaren Menschen, Herbert Kelletat. Er hat 3 Bücher geschrieben, schau ins Literaturverzeichnis, kauf dir diese Bücher, sie sind leider vergriffen, schaff sie dir irgendwie an. Wunderbar. Dieser Mensch hat von 1907 bis 2007 gelebt und er sagt, von den unzähligen Temperaturen, die im 18. Jahrhundert ausgegrübelt wurden, hat sich die Kirnberger 2 durchgesetzt. Sie blieb bis über die Mitte des nächsten Jahrhunderts aktuell und hätte um ein Haar die gleichschwebende Temperatur wieder verdrängt. Sie ist selbst von Laien mit etwas Übung ohne Probleme anwendbar. Der Grund ist einfach. Es gibt nur einen Ton, der ungefähr passen muss und keine Viertelkommata. Mein Beispiel zur praktischen Anwendung ist der Dorfschullehrer, der sein in der zugigen Dorfschule stehendes Klavier regelmäßig ohne großen Aufwand selbst stimmen musste. Das heißt, jeder, der eine andere Stimmung nutzt, ist oben im Elfenbeinturm. Wenn du jetzt noch dabei bist, ja, tut mir leid, war ein bisschen dröge, aber dann verstehst du jetzt gleich, warum ich dir die Stimmanweisung von Mitteltönig und Werkmeister so aufzählen musste. Du hörst nun die wunderbare Stimmanweisung für Kirnberger. Man stimme von C aus reine Quinten und Quarten. Immer unter Zuhilfenahme der Unter- und Oberoktave. C, G, D, C, F, B, S, As, Des. Die Terz C, E stimme man rein. Nun stimme man die Quinte EH und die Quarte H-Fis rein. Das übrig gebliebene A passe man nun so in D und E ein, dass es bei beiden Intervallen gleichermaßen zu eng ist. Beim Vorlesen natürlich auch wieder schwierig nachzuvollziehen, aber das war's, fertig. Ich habe für eine CD-Aufnahme gefühlte 100-mal selbst einen Hammerflügel damit gestimmt. Wenn es um Stimmungssysteme und die Epoche der Klassik geht und wie zum Beispiel Schubert oder Beethoven ihre Musik gehört haben, bin ich dogmatisch, weil dieses Stimmungssystem pragmatisch war und sich deshalb durchsetzte. Und nein, es ist nicht das am besten klingendste. Werkmeister 3 klingt besser, ist näher an der gleichschwebenden Stimmung. aber trotzdem nicht leicht zu stimmen. Und darum geht es. Nochmal, es ist nicht das am besten klingendste, aber das Beste, weil es praktisch umsetzbar ist. Und da wird mich auch keiner umstimmen. Lies Herbert Kellettert. So hat also jede Tonart unterschiedliche Halbtonabstände in seiner Stammtonleiter und damit tatsächlich einen eigenen Charakter. Alle bis auf die gleichschwebende Stimmung, alle Stimmungen haben unterschiedliche Halbtonabstände. Aber dieser eigene Charakter ist abhängig vom im Moment der Nutzung vorliegenden Stimmungssystem des Tasteninstruments. Hat der Komponist seine Tonarteninterpretation auf S-Dur in Werkmeister 3 gegründet und wird das Stück nun auf einem in Kirnberger 2 gestimmten Tasteninstrument vorgetragen, klingen die Tonarten aufgrund der anders kombinierten Tonabstände innerhalb der Stammtonreihe unterschiedlich. Dort also eine Grundsätzlichkeit zu suchen, ist begründet Quark. Vor allem, wenn man heute mit gleichschwebend gestimmten Tasteninstrumenten musiziert. Und wie schon gerade gespoilert, ein Chor wird immer möglichst rein singen und ist keinem Stimmungssystem unterworfen. Somit klingt jede Tonart, nehmen wir Extremlagenklänge außer Acht, zuerst einmal gleich. Kommen wir zu meinen drei Grundregeln. Grundregel 1. Ob du ein Stück in D-Dur oder Des-Dur singst, ändert nichts Grundlegendes an dem Duktus des Stückes und vermittelt dem Zuhörer auch kein voneinander unterscheidbares Gefühl. Im Instrumentalbereich kann dieser Unterschied aber, je nach Stimmung der Instrumente, einen großen Effekt haben. 5b von Des-Dur werden im Streicherapparat durch die erzwungene vermehrte Nutzung von tiefer liegenden Saiten zu einem dunkleren Klang führen. D-Dur wegen den leeren Saiten einen helleren Klang ermöglichen. Manche Instrumente, wie historische, ventillose Blasinstrumente, sind in bestimmten Tonarten nicht spielbar. So bekamen einige Tonarten durch darin gestimmte Instrumente und deren Verwendung ihre Konnotation. Zum Beispiel werden in D bestimmte Barocktrompeten gestimmt, die von Komponisten für festliche Ouvertüren eingesetzt wurden. Und schon wird D-Dur für diese Musik genutzt, bekommt die Konnotation oi, festlich. Nach damaliger Überzeugung wurden in F Hirtenflöten gestimmt. Ja, Pastorale. Und ob nun alle solche Instrumente immer in der Tonart gestimmt wurden oder doch so eine Hirtenflöte in C mal im Umlauf war, egal. Die Tonarten bekamen dadurch ihren konnotativen Charakter. Auf den Sinn und Unsinn im Hinblick auf regional unterschiedliche Kammertöne will ich hier gar nicht eingehen. Lese dazu das Buch A History of Performing Pitch, The Story of A von Bruce Haynes, der von 1942 bis 2011 gelebt hat. Das sind 628 Seiten, alle Kammertöne, also alle A1, und ihre echten Herzzahlen je nach Ort und Epoche. In der einen Kirche war das A der Orgel 442 Hertz, drei Dörfer weiter 398 und in der Hauptkirche war es gerade Winter und die Pfeifen gefroren und schon war man bei 460 Hertz. Also selbst der Kammerton unterschied sich über Jahrhunderte von Dorf zu Dorf um bis zu eine kleine Terz. Der Kammerton A wurde erst 1939 auf 440 Hertz als internationaler Standard festgelegt. Das Folgende ist kein Scherz. Die Festlegung erfolgte auf einer internationalen Stimmtonkonferenz der International Federation of the National Standardizing Associations in London. Die Frequenz von 440 Hertz wurde im Oktober 1953 zur ISO-Norm 16 erklärt. Und am 30. Juni 1971 durch den Rat der Europäischen Union bestätigt. So wichtig ist 440 Hertz. Grundregel 2. Wenn ein Komponist eine bestimmte Tonart vorschreibt, hat das hochindividuelle Gründe. Du musst einfach wissen, dass sich die konnotative Bedeutung vom Lehrbuch über Tonartencharakteristik, Wohnort, Jahrzehnt, nicht Jahrhundert und Komponist zum Teil grundlegend unterscheidet. Grundregel 3 als Conclusio aus 2: Die Tonartencharakteristik gibt es nicht. In manchen Fällen ist das Wissen um die Tonartencharakteristik aber ein wertvolles Interpretationsinstrument, um dem Willen des Komponisten näher zu kommen. Es gibt auch einen Grund dafür, warum Beethoven die Eroica in S-Dur komponiert hat. Da man im Instrumentalbereich keinen Inhalt hatte, also Text, hat man versucht, der abstrakten Musik über ihre Vorzeichen diesen Inhalt zu geben und sie damit konkret, erklärbar zu machen. Solche Versuche sind sogar schon aus dem antiken Griechenland überliefert. Aber Chormusik hat das nicht nötig. Siehe dazu auch Cent. Mitteltönig, mittelprächtig und etwas Polemik. Sandwich-Position in Extrema. Sprache der Musik und Tonumfang.